aber ich finde, es passt trotzdem zu Pfingsten. Das Fest, um was es hier geht, ich lese ganz kurz den Text, ist auch nicht Pfingsten, sondern ein anderes Fest, sage ich dann gleich was dazu. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib würden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So, dieses Fest, von dem hier die Rede ist, ist nicht das Pfingstfest, sondern das Laubhüttenfest. Das Pfingstfest auf Hebräisch Shavuot ist ja das 50 Tage oder 49 Tage, 7 Wochen nach Passa. Dieses Fest, Sukkot, das Laubhüttenfest, wird meistens, also diese Feste sind eben jetzt so im Frühjahr und dieses Fest ist meistens so im September. Man nennt es auch manchmal so Erntedankfest. Und meine Frau und ich waren schon zweimal speziell an diesem Fest, da finden einmal christliche Veranstaltungen in Jerusalem statt, vor Ort. Und das ist schon was Besonderes. Die viele Juden wohnen in dieser Zeit nicht in ihren Häusern, sondern bauen sich so, ja, Zelte kann man es noch nicht mal nennen, so Unterstände auf, so eine Art Partyzelt, aber halt irgendwie selber gemacht und schmücken das dann mit Palmen und mit irgendwelchen Zweigen. Persönlich habe mir schon gedacht, in Israel wäre ich auch liebend gern Ranger. Da ist das Regenrisiko einfach ganz, ganz niedrig. Von daher, die können das auch ganz, ganz einfach machen. Und das erinnert so ein bisschen an die Wüstenwanderung, wo die Israeliten eben 40 Jahre durch die Wüste gegangen sind und in Zelten, in sozusagen in Hütten gewohnt haben. Und auch das Haus Gottes, die Laubhütte, die Laubhütte, mit sich rumgetragen haben, immer wieder abgebaut, aufgebaut. So, und an diesem Fest, an diesem Tag, da tritt Jesus auf. Und es geht hier um Wasser. Das merken wir schon. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dazu muss man jetzt einfach wissen, dass Jesus hier eine Gepflogenheit aufgegriffen hat, die bei den Juden, ich glaube, heutzutage wird es nicht mehr gemacht, also mir wäre es jedenfalls nicht bewusst gewesen, ist auch ein bisschen schwierig, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Also an jedem Tag des Festes hat sich der Hohepriester aufgemacht, weiß ich gar nicht, ob es der Hohepriester war, aber jedenfalls einer der Priester hat sich aufgemacht vom Tempel und ist runtergegangen und hat Wasser geholt und hat es wieder zurückgebracht, werden wir gleich noch feststellen. Und dieses Wasser, was hier eben in dieser Gepflogenheit quasi immer wieder geschöpft wurde, auf das bezieht sich Jesus. Und bevor wir das nun genauer angucken, da möchte ich euch einfach nur ein bisschen was dazu, genau, das lassen wir jetzt mal aus hier. Das ist auch ganz interessant, aber genau, dieses Wasser ist was in der Bibel total wichtig ist. Also die Bibel ist ja in Israel geschrieben worden, größte Teile jedenfalls davon. Und also wir persönlich, wir waren eigentlich immer gegen Ende des Jahres in Israel, also Ende des Jahres, September, Oktober, sowas. Und da ist immer trocken. Also wir haben noch nie erlebt, dass es in Israel geregnet hat. Aber wir haben auch mal Freunde, mit Freunden so einen Dia-Abend gemacht. Früher hatten wir Dias, kennt ihr das noch? Das sind diese, bevor es Beamer und sowas gab, gab es Dias. Das ist so Bilder, die man an die Wand werfen kann. Also mit Licht, nicht die Bilder wirft man an die Wand. Also wir haben die Abend gemacht und die haben uns Bilder gezeigt von Jerusalem und von Israel und wir dachten, wo wart ihr? Das sieht ja ganz anders aus. Die waren im April und da hat es kurz vorher geregnet, da war alles grün. Und ich weiß nicht, ob jemand hier schon mal in Israel war und das eben auch so oder so erlebt hat. Also wir kennen halt nur die ockergelbe Seite von Israel und das ist wirklich beeindruckend. Das ganze Land hat gefühlt so eine Farbe, außer die Dinge, die bewässert sind. Da ist natürlich total grün und schön und alles. Aber da gibt es dann eben auch Zeiten, wo wirklich alles grün ist und wo Wasser ist in Israel absolut wichtig. Ich erinnere mich noch, bei unserer ersten Reise, da hatten wir einen Reiseführer, der hat gesagt, so, wir werden jetzt durch Jerusalem gehen und werden die Sachen besichtigen und wir werden immer mal wieder, so gefühlt alle 10 Minuten, irgendwo anhalten. Und da gibt es dann so einen Brunnen, die gibt es öffentlich, die stehen da rum und da kann man oben drauf drücken, vielleicht kennt ihr das, und da kommt da Trinkwasser raus. Und er hat gesagt, und wenn wir da anhalten, dann wird jeder von euch trinken. Ob ihr Durst habt oder nicht, ist mir egal. Jeder von euch wird trinken, weil es ist absolut wichtig, Wasser zu trinken. So, Israel und Wasser, das gehört einfach zusammen. Das ist total wichtig. Und als Israel durch die Wüste gegangen ist, sowieso. Also da ist Wasser einfach ganz zentral wichtig. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel findest du Wasser. Also wer seine Bibel dabei hat, der darf mal die erste Seite aufschlagen. 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 2, der zweite Vers der Bibel. Die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser oder über dem Wasser. Im zweiten Vers der Bibel finden wir das Wasser. Und dann darfst du mal ganz nach hinten blättern. Offenbarung 22, 17. Das ist das letzte Vorkommen im, ich weiß gar nicht, wie viel, letzte Vers, aber kommt nicht mehr viel danach. Und da heißt es, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also wir sehen vom Anfang bis zum Ende Wasser in der Bibel immer wieder total wichtig. Und eben auch so in unserer Begebenheit, in unserer Geschichte, die hier erzählt wird. Wir werden nachher gleich sehen, dass das Wasser so, ich möchte es nicht sagen, in zwei verschiedenen Bedeutungen vorkommt, aber so die Schwerpunkte liegen ein bisschen auf was anderem. Wir werden aber auch sehen, dass die ganz eng miteinander verbunden sind. Und wir fangen mal mit der einen Form sozusagen an, mit dem Wasser, was wir in uns aufnehmen. Also Jesus redet ja davon, dass die Leute trinken dürfen bei ihm. Und jetzt komme ich auf diese Begebenheit beim Laubhüttenfest zurück. Also jeden Tag geht der Priester vom Tempel an die eine Quelle. Die habe ich euch ja auch mitgebracht. Also das ist der Teich Schiloach. Manche von euch kennen das vielleicht. Wer von euch schon mal durch den Hiskia-Tunnel gegangen ist? Der Hiskia-Tunnel führt von der Gihon-Quelle zum Teich Schiloach. Da haben sie das Wasser quasi von außerhalb der Stadtmauern umgeleitet durch einen Tunnel, den sie unter der Stadt gegraben haben, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahre vor Christus. Ganz interessantes Erlebnis. Und dann kommt man hier an diesem Pool raus. Man sieht es jetzt nicht so besonders gut, aber da ist dann eben das Wasser drin. Und von diesem Teich, der war vermutlich nicht so weit unten, hier gibt es eine tiefe Treppe, die da runter geht, weil einfach der Schutz sich im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr aufgetürmt hat. Früher war das vermutlich nicht ganz so weit unten, aber da gab es eben diesen Teich und von diesem Teich hat der Priester dann Wasser geschöpft und hat es zurückgetragen zum Tempel und hat dieses Wasser dort als ein Trankopfer Gott dargebracht, wenn ich es richtig weiß, mit Wein zusammen und hat das da ausgekippt und die Prozession war begleitet von Gesang und die Leute haben sich gefreut. Ein jüdischer Gelehrter hat mal geschrieben, wer noch nie die Freude des Wasserschöpfens erlebt hat, der hat keine Ahnung, was richtige Freude ist. Also wir haben wahrscheinlich alle keine Ahnung, was Freude ist, weil wir diese Begebenheit damals so eben nicht mitgemacht haben. Und es war eben große Freude und eben Wasserschöpfen und toll und alles. Und bei dieser Gelegenheit, da wurde eben auch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament zitiert, Jesaja 12, Vers 3. Manche von euch kennen das vielleicht als Lied. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen, oder ich habe hier eine andere Übersetzung, ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Und das war das, was die Leute damals eben gesungen haben und rezitiert haben und wo sich gefreut haben. Und wir werden mit Freude Wasser schöpfen und die Quellen des Heils und so weiter und so fort. Und dann kommt Jesus und jetzt ist meine Frau ja gerade draußen. Die mag das nicht, wenn ich das sage, aber ich sage, Jesus war frech. Der hat dieses Fest gekapert. Der hat dieses Wasserschöpfen einfach mal auf sich umgedeutet. Und hat gesagt, ja, ist gut und recht, was ihr da macht, aber eigentlich dieses Wasser, das bin ich. Wenn ihr wirklich durstig seid, kommt zu mir. Also das, was ihr hier macht, ist vielleicht ganz nett oder so, aber das ist eigentlich das Wasser hier. Und ich habe mir gedacht, dazu brauchst du schon ein bisschen Mut. Also stell dir einfach mal vor, bei der Fronleichnamsprozession oder so, also ich kenne das, von hier aus der Gegend war ich jetzt noch nie so dabei, aber ich habe während meiner Zivildienstzeit in einem katholischen Kinderheim gearbeitet. Und da war von Leichnamsprozession was absolut Besonderes. Da haben sie Blumenteppiche gelegt und was weiß ich was alles. Und da kam eben auch so diese Prozession vorbei mit dem Priester und der Monstranz und alles. Und dann stellt euch vor, dann kommt der Priester da vorbei und dann stehe ich raus in den Weg und sage, ah, Leute, und wenn ihr was Richtiges essen wollt und den Leib des Herrn wirklich von Leichnam, geht es ja um den Leib Jesu, und wenn ihr das wirklich haben wollt, dann kommt er zu mir. Der würde mich richtig beliebt machen, oder? Und ich habe mir gedacht, Jesus ist echt, ja, er ist überzeugt von sich. Er weiß, wer er ist und er weiß, was er für eine Botschaft hat. Und er nutzt dieses Fest und ja, deutet es auf sich. So, also eigentlich eine hochsymbolische Geschichte. Und das ist ja nicht nur, also wenn da zitiert wird, wir werden mit Freuden Wasser schöpfen, ist ja eine Sache, aber aus den Quellen des Heils. Also da geht es ja auch nicht um irgendwas, da geht es ja nicht bloß um Wasser, sondern da geht es ums Heil. Und Jesus sagt, so, wenn du durstig bist, dann komm mal zu mir. Hier, Quelle des Heils. Jesus sagt hier quasi so, ich bin die Quelle des Heils. Und ganz interessant wird, wenn du das Ganze jetzt auch noch auf Hebräisch dir anschaust, die Quellen des Heils, Martin, seid ihr schon so weit? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Weißt du, was auf Hebräisch heißt? Ich muss es jetzt auch ablesen. Die Quellen des Heils heißt auf Hebräisch Ma'ane Ha-Yeshua. Wer es gehört hat, der hat natürlich gemerkt, dass hier die Quellen des Heils den Namen Jesu enthalten. Weil Jesus heißt auf Hebräisch Yeshua. So, dieses Heil, der Name Jesu ist ja, der Herr ist Heil, der Herr ist Rettung. Dieses Yeshua hinten dran. Also selbst wenn jemand diesen Vers noch immer gerufen hat und jetzt kommt ausgerechnet einer, der Yeshua heißt und sagt, komm zu mir und trink da. Sehr, sehr pikant. Also es ist schon sehr, sehr bedeutungsschwanger, was Jesus hier macht. Und jetzt macht er ein Angebot. Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. So, jetzt sind natürlich nicht alle angesprochen. Sondern Jesus sagt, wer trinken will oder wer kommen soll, das sind diejenigen, die Durst haben. Also wenn du Durst hast, dann komm zu mir und trinke. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe vergessen, genau, das war Jesaja 12. Genau. Also, können wir gleich dran lassen, das ist die nächste Bibelstelle. Als ich so das gelesen habe und an die Durstigen gedacht habe, da habe ich an diese Bibelstelle gedacht. Ich habe noch einen Hirsch gesucht, der irgendwie durstig aussieht, aber nachdem Hirsche immer bei uns in der Gegend abgelichtet werden, ist da immer grüner Wald im Hintergrund und das sieht natürlich irgendwie nicht so durstig aus, aber die Bibelstelle heißt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, Psalm 42, Vers 2 bis 3, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu Gott zu dir, meine Seele durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und jetzt gibt Jesus allen, die durstig sind, den Rat, komm zu mir und trink. Genau, das mache ich jetzt. Ich hoffe, dass ihr mir das nachseht, wenn ihr jetzt durstig seid und nichts zu trinken habt. Aber sonst höre ich mich nachher noch so an wie meine Frau vorher. Bist du durstig? Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Möchtest du Jesus sehen? Möchtest du Gott sehen? Ist es dein Wunsch, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Und wenn ja, was fällt uns da für eine Bibelstelle dazu ein? Es gibt eine Verheißung in der Bibel, vielleicht gibt es noch mehr, aber eine ist mir sofort eingefallen, wo Jesus uns eine Menschengruppe nennt, die gute Chancen hat, Gott zu sehen. Ja? Kinder. Ja, die Engel der Kinder sehen das Angesicht Gottes alle Zeit, aber Kinder, ja, stimmt, lass die Kinder zu mir kommen, genau. Dachtest du noch an was anderes? Bitte? Ja, das ist ein Gleichnis, aber noch eine Gruppe gibt es, Bergpredigt. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Also, gute Nachricht für alle hier unter uns, die ein reines Herz haben. Das sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Ist das vielleicht eine Menschengruppe, zu der er schon wieder nicht dazugehört? Also ich weiß ja nicht, ob ihr früher das Gebet auch gesprochen habt. Bevor ich mich bekehrt habe, habe ich ja immer so auswendig gelernte Gebete gebetet als Kind, als junger Jugendlicher. Und da war das eins davon. Und da gibt es ja zwei Sorten oder zwei Formen. Die eine, die beten, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das hat wahrscheinlich die eine Hälfte hier gebetet. Und die andere Hälfte hat gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein. Je nachdem, wie überzeugt man von sich war. Ich weiß ja gar nicht, welche Sorte ich gebetet habe. Aber unabhängig davon, ich glaube, jeder, der einigermaßen ein realistisches Bild von sich selber hat, dem wird dieses Ich bin klein, mein Herz ist rein, quer im Hals stecken bleiben und er wird sagen, nee, mein Herz ist nicht rein. Also ich sage das immer ganz gern so, ich habe in meinem Leben bisher nur einen einzigen Menschen getroffen, der von sich gesagt hat, dass er noch nie gesündigt hat. Im Brust und der Überzeugung. Der ist inzwischen in der Ewigkeit und ich fürchte, dass er eines Besseren belehrt wurde. Aber gut, ich denke, die meisten Menschen, die muss ich nicht davon überzeugen, dass ihr Herz nicht rein ist. Weil jeder, der einigermaßen ein realistisches Bild von sich hat, der weiß, dass er nicht perfekt ist. Die meisten sagen dann, naja, das wird schon nicht so schlimm sein. Also das sagen auch die meisten, ja, da wird Gott schon, ist ja niemand perfekt. Ja, Gott kann ja nicht. Das ist immer so eine Sache. Gell? Ich würde da auch nicht drauf, weißt du, ich habe erzähl da ganz kurz eine Begebenheit, wo ich was gelernt habe. Ich wollte mal ins Kino gehen, als hatte ich frisch meinen Führerschein und da habe ich in Ulm geparkt und weil man ja nicht so weit laufen will, habe ich eben da geguckt, wo da noch Parkplätze sind und da waren so einige Autos gestanden und einer von diesen Plätzen war da irgendwie noch frei und da habe ich mich draufgestellt. Und als ich vom Kino zurückkam, waren die Autos alle weg und an meinem Auto war so ein Liebesbrief von der Stadt Ulm, dass ich mich an der Finanzierung der Stadt beteiligen darf mit 10 Mark oder keine Ahnung, was es mich damals gekostet hat, weil ich im Halteverbot geparkt habe, im Parkverbot. Das war irgendwie Fußgängerzone und ich habe mir gedacht, aber da stehen doch alle drin. Und wisst ihr was, da kann ich schon sagen, ja, aber die Stadt wird doch nicht und da wird schon jemand und ja, das kann man ja nicht so eng sehen. Das ist vollkommen egal, wie ich das sehe und es ist vollkommen egal, ob ich der Meinung bin, dass man schon wird und dass man wohl könnte und so. Tatsache ist halt, wenn derjenige, der über das Recht urteilt, in dem Fall die Politesse, wenn der Meinung ist, dass ich da nicht stehen darf, dann ist vollkommen egal, was ich darüber denke, sondern dann werde ich diesen Strafzettel bekommen. So, und jetzt sind wir eben in dieser Situation, dass wir eigentlich kein reines Herz haben und dass eben diese Verheißung irgendwie für uns schon wieder nicht gilt. Und jetzt ist eben die Frage, wie bekomme ich eigentlich ein reines Herz? Und da sind wir wieder bei diesem Wasser. Für alle, die wirklich Gott sehen wollen, die mit ihm zusammen sein wollen und die diese Beziehung zu ihm haben wollen, die die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen, die brauchen dieses Wasser. Das Wasser des Lebens. Jesaja 55, Vers 11. Da wird das Ganze nochmal aufgegriffen. Komm her, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. So, was Jesus hier sagt, er fängt zunächst mal an, den Gedanken, den wir schon hatten, komm her, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Er sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir. Und jetzt haben wir gelesen, aber ich kann nur kommen, wenn ich ein reines Herz habe. Nur wenn ich ein reines Herz habe, werde ich Gott sehen. Und jetzt sagt Jesus, komm, hier gibt es Wasser und kauft euch zu essen, es kostet nichts. Und jetzt müssen wir einfach eins und eins zusammenzählen und die Sachen zusammenpacken. Die Schrift legt sich selber aus. Und hier haben wir eine ganz, ganz klare Aussage eigentlich. So, wenn mein Herz, was nicht rein ist, mich daran hindert, zu Gott zu kommen, mich daran hindert, meinen Durst zu stillen am Wasser des Lebens, wenn mein unreines Herz irgendwie rein gemacht werden soll, was muss ich dafür bezahlen? Und hier sagt Jesus gar nichts. Dieses reine Herz gibt es umsonst. Gut, er sagt ja, das Wasser gibt es umsonst, aber wir haben ja gesehen, dieses Wasser, diese Gemeinschaft, die bekommen wir, wenn wir ein reines Herz haben. Und hier sagt Jesus eigentlich, du bekommst dieses Wasser umsonst. Du darfst von diesem Wasser des Lebens trinken. Oder wir können auch sagen, du bekommst das ewige Leben umsonst. Was müssen wir dafür leisten? Nichts. Und das ist das, was wir hier immer und immer wieder betonen, weil das was ist, wo wir einfach so anders geprägt worden sind. Manche, die jetzt längere Zeit vielleicht in keine Ahnung, irgendeiner anderen Kirche waren, wo sie so geprägt worden sind. Mein Vater ist so ein Beispiel, der mir das immer wieder erzählt, wo man einfach so getrimmt wurde. Du musst was tun und wenn du nicht gut genug bist, dann kommt der strafende Gott und deswegen musst du brav sein und deswegen musst du dich benehmen und so. Und wir müssen uns anstrengen und wenn wir dann vielleicht gut genug waren, dann wird Gott vielleicht gnädig sein. Und das ist eben genau nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, dass wir dieses Heil umsonst bekommen. Das Wasser des Lebens ist kostenlos. Und da gibt es noch andere Dinge. Es gibt nicht nur Wasser, es gibt Wein und Milch. Wir waren gestern auf dem 80. Geburtstag von meinem Onkel. Im Übrigen richtig cool, der hat uns per WhatsApp eingeladen. Mit 80. Coole Sache. Ich arbeite noch an meinen Eltern, aber das funktioniert noch nicht so wirklich gut. Und er hat uns eingeladen und wisst ihr was? Da gab es Trinken umsonst und da gab es Essen umsonst und da gab es Nachtisch umsonst und da gab es alles umsonst. Und dann kam er an unseren Tisch und da sieht er meine Frau bei ihrem Glas Wasser sitzen und dann sagt er, Ute, bestell dir doch noch was. Dann sagt sie, ja danke, wenn ich jetzt nochmal einen Wein trinke, dann werde ich so müde. Sagt er, ja komm, ist doch egal und hier, es wird gefeiert. Und ich habe mir so gedacht, das ist so ähnlich wie bei Gott, wo er sagt, Mensch, es ist umsonst, greif doch zu. Und wir denken, ja, was das kostet. Oder? Naja, denkt ihr vermutlich nicht, wenn ihr eingeladen seid, weiß ich nicht. Aber Gott sagt, du bekommst es umsonst, das Wasser des Lebens und den Wein und die Milch und Brot und Braten und Kuchen und was weiß ich, steht jetzt nicht so drin, aber ist das, was uns Gott anbietet, er gibt uns das umsonst. Das Wasser des Lebens, das ewige Leben mit ihm, die Gemeinschaft mit ihm, die bekommen wir geschenkt. Amen. Dankeschön. Und dann werden wir gesättigt mit Gutem. Das ist das, was uns Gott hier anbietet. Und jetzt muss ich natürlich dazu auch sagen, Jesaja 55 ist ja nun leider eine alttestamentliche Stelle. Und man muss sich bei solchen Stellen immer die Frage stellen, dürfen wir das einfach so auf uns übertragen? Weil die Verheißung gilt ja streng genommen nicht uns, sondern die hat Gott zu seinem Volk Israel gesagt. Und da ist immer die Frage, dürfen wir solche Stellen einfach so auf uns übertragen? Und ja, wir dürfen, weil es gibt im Neuen Testament, wer vorher gut aufgepasst hat, der hat es schon gelesen, Offenbarung 21, Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Wir würden heute sagen, ich bin das A und das Z. Der erste und der letzte Buchstabe vom Alphabet. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So, das ist Offenbarung 21, 6. Das gilt auf jeden Fall für uns. Also wir bekommen dieses Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, 1. Da gibt es dann noch diesen Strom des lebendigen Wassers, der vom Thron Gottes fließt und den Gott uns da anbietet. Und dann eben 22, 17, das haben wir auch schon gelesen. Der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wenn dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. Genau. Umsonst. So, das ist mal ganz, ganz wichtig festzuhalten. Wir bekommen das Wasser des Lebens umsonst. Das ist das, was Jesus hier sagt. Komm zu mir und trink dich satt. Wobei man sich ja irgendwie nicht satt trinkt, aber wissen wir inzwischen ja alle, dass es dafür kein wirkliches Wort gibt. Sit, ja, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Oder wer von euch sagt Sit? Wir haben es zu unserem Hund ab und zu gesagt, aber wieder was anderes. Ja, und Jesus sagt es im Übrigen auch zu der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 10 bis 14. Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, weil Jesus hat das Gespräch angefangen mit der Bitte, gib mir was zu trinken. Er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und jetzt passt gut auf, was er jetzt sagt. Wer dieses Wasser trinkt, also das Wasser, was wir alle so trinken, der wird wieder durstig. Habt ihr die Erfahrung schon gemacht? Genau, ist so. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Und jetzt pass gut auf, jetzt ändert sich das Bild und jetzt passiert was ganz Interessantes. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Also das würde ich jetzt zunächst mal noch so interpretieren, ich bekomme eine Quelle, die in mir sprudelt und von der ich immer trinken kann, oder? Also es geht ja darum, dass ich, von dem einen werde ich wieder durstig, aber das andere habe ich in mir und ich kann da quasi immer trinken. Ich habe immer was, was in mir sprudelt. So. Und jetzt merken wir natürlich schon, in welche Richtung das geht. Und in unserem Text haben wir ja auch gelesen, dass er das vom Heiligen Geist gesagt hat. So, eigentlich geht es Jesus nicht um das ewige Leben. Was Jesus hier gesagt hat, das geht in Richtung Heiliger Geist. Und da wissen wir auch, jedenfalls diejenigen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen und die da schon ein bisschen gelesen haben, sich ein bisschen schlau gemacht haben, die wissen auch, dass wir den Heiligen Geist ja nur dann bekommen, wenn wir Gottes Kinder werden. So, insofern hängt es natürlich auch wieder zusammen. Und das sind diese zwei Bedeutungen, die ich euch gesagt habe, die da mitschwingen. Das eine ist das, was ich aufnehme, das Wasser des Lebens, was ich bekomme von Gott sozusagen kostenlos. Und jetzt passiert aber was mit mir, nachdem ich dieses Wasser aufgenommen habe, nachdem ich dieses ewige Leben bekommen habe, jetzt beginnt in mir was zu sprudeln und es fließt aus mir heraus. Und ja, es ist ein bisschen was anderes und nein, es ist eigentlich schon auch ganz, ganz eng miteinander verbunden. Das Wasser, das Gott mir anbietet, das sättigt mich zunächst mal ganz nachhaltig. Es gibt viele Menschen, die sind heute immer wieder auf der Suche nach Dingen, die sie satt machen. Wir haben heute einen ganzen Industriezweig, der davon lebt, dass Menschen nicht satt werden, dass sie immer was Neues brauchen. Das nennt sich Erlebnisgastronomie gibt es, es gibt Erlebnisreisen, es gibt Erlebnisparks, Erlebnis, was weiß ich. Wir müssen immer was erleben, es muss noch schöner, noch besser. Da gibt es dann eben, das hat so mit so Sachen angefangen wie Bungee-Jumping und dann gibt es Rafting und was weiß ich, Fallschirm, Fliegen, Springen, dann weiß gar nicht, was es gibt. Und jetzt inzwischen, demnächst werden die Ersten dann mit irgendeiner Kapsel irgendwo in den Weltall fliegen und so. Was ich immer so ein bisschen nett finde, das ist eigentlich ja bloß irgendwie hoch und runter. Ist für mich irgendwie nicht wirklich Weltall, aber gut, ist eine Definitionsfrage. Aber das wird auch kommen. Und immer noch mehr Nervenkitzeln, immer noch was Besonderes. Früher, da ist man eben an einem Bodensee gefahren. Meine Eltern haben gestern noch so ein bisschen über ihre Hochzeitsreise berichtet, wo sie eben 4 Tage am Bodensee waren. Heutzutage muss es eben dann die Karibik sein oder keine Ahnung, Asien oder sonst irgendwas. Es ist einfach nicht mehr genug. Wir brauchen immer noch mehr, weil wir nicht satt werden. Und Jesus sagt, ich mach dich satt. Ich mache dich zufrieden. Vielleicht nicht mit den materiellen Dingen, da dürfen wir weiter wie der Fischer und seine Frau kämpfen mit dem, was so in uns an Wünschen hochkommt. Da gibt es ja ganz gute christliche Bücher, die ihr lesen könnt, über wie man mit unerfüllten Wünschen leben kann und trotzdem glücklich sein kann und so. Und da dürfen wir auch dran arbeiten. Aber so dieses tiefe Sehnen, Blaise Pascal, ein berühmter französischer Mathematiker, hat mal gesagt, in jedem Menschen, da gibt es so ein Vakuum, was niemand füllen kann, außer Gott. Und wenn du Gott gefunden hast, dann ist dieses Vakuum, dann ist dieses Loch gestopft. Und wir sind ja so Freiheitsfanatiker in Deutschland. Und ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal, weil es für mich einfach so ein einschneidendes Erlebnis war. Ich habe ganz, ganz viel gelernt bei meiner Abiturprüfung. Und dann sagst du vielleicht, wenn du ein bisschen Ahnung von Schule hast, eigentlich lernt man nicht bei der Prüfung, sondern vor der Prüfung. Aber ich habe was in der Prüfung gelernt. Wir hatten ein Thema, das hieß Freiheit, Verantwortung, Schuld. Und da habe ich mich auch vorbereitet und dann habe ich einen Text bekommen. Und der Text, ich habe mir dummerweise nicht aufgeschrieben, von wem der war. Und ihr wisst ja, wie das ist, so Prüfungsunterlagen, die bekommst du auch nicht so einfach. Also ich weiß auch bis heute nicht, wer den geschrieben hat, aber der Inhalt, den habe ich mir gemerkt. Es ging eben um Freiheit und dass der Mensch nach Freiheit strebt und dass er möglichst viel Freiheit haben möchte. Und der Autor hat dann geschrieben, es gibt keine absolute Freiheit. Wir werden nie vollkommen frei sein als Menschen. Wir werden immer von irgendetwas abhängig sein. Und wenn es nur wir selber sind. Und er sagt, die größte Freiheit zu finden, heißt, die uns gemäße Abhängigkeit zu finden. Und den Gedanken, den fand ich so klasse, die uns gemäße Abhängigkeit zu finden. Wenn ich nicht ganz frei sein kann, dann muss ich die beste Abhängigkeit finden. Die zu mir passt, oder? Jetzt drehe ich es ein bisschen andersrum. Die, für die ich gemacht bin. Und das ist die Abhängigkeit von Gott. Und wenn wir ihn gefunden haben und wenn wir uns von ihm abhängig machen und wenn dieses Loch in uns gestopft ist, dann habe ich die größtmögliche Freiheit, die ich finden kann. Und der Gedanke, der hat mich jetzt seitdem irgendwie begleitet, die letzten viele Jahre. Genau. Und jetzt beginnt diese, also ist nicht nur das Loch gestopft, sondern es beginnt quasi aus diesem Loch, aus diesem, was ich da bekommen habe, beginnt eine neue Quelle zu sprudeln. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Text vom Anfang zurück. Johannes 7, 38, 39, jetzt mal die letzten Verse. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist oder von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und ich möchte jetzt noch nicht mal so sehr daran eingehen, auch wenn es den Bibelschüler jetzt sicher juckt, was es, wie das, die Kommas da gesetzt werden müssen und so. Das ist ja eine ganz interessante Frage. Werdet ihr auch in den verschiedenen Übersetzungen finden, dass man den Satz eben auch verschieden abtrennen kann. Aber das ist, finde ich, gar nicht so wirklich entscheidend. Was für mich entscheidend ist, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme fließen. Ob die Schrift sich nun auf die Ströme bezieht oder auf den Glauben, ist für mich erstmal sekundär, kann man sich auch darüber noch unterhalten. Aber was es heißt für mich, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und jetzt heißt es hier, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. So, das heißt, Jesus gibt uns eine Quelle, die in uns strömt, und das ist der Heilige Geist. So, wir werden jetzt selber zu einer Quelle. Jesus macht nicht nur uns satt, sondern wir sollen jetzt eine Quelle werden, von der andere trinken können. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der was mit Pfingsten zu tun hat. Wir sollen den Heiligen Geist bekommen. Das ist das, was uns Jesus versprochen hat. Ganz kurze Rückblende. Was hat Pfingsten denn verändert? Wenn du dir die Bibel anschaust, dann liest du zum Beispiel, wir haben da auch ein Lied, was wir auch schon gesungen haben, die etwas Älteren werden das vielleicht noch kennen. Ich glaube, das haben wir schon seit einigen Jahren nicht mehr gesungen, weil der Text auch ein bisschen heikel ist. Das ist aus dem Psalm Davids, wo es heißt, schaffe in mir Gott ein reines Herz, also das ist noch ganz in Ordnung, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und dann heißt es, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und der König David, der hatte ab und zu den Heiligen Geist. Der hat Bibel geschrieben, ja? Der hat Lieder geschrieben, die später in der Bibel gelandet sind. Und die hat er unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Also war ab und zu der Heilige Geist auf ihm. Ab und zu war er auch nicht da. Aber David hat offensichtlich einen Unterschied gemerkt zwischen den Zeiten, wo der Heilige Geist da war und wo er nicht da war. Und er sagte, Gott, bitte nimm diesen Geist nicht von mir. Ich finde es so klasse, wenn der Heilige Geist da ist. Nimm den bitte nicht weg. Und die Propheten, das waren Menschen, die den Heiligen Geist bekommen haben, aber eben nur die Propheten und der Rest des Volkes hatte den Heiligen Geist nicht. Wenn du die Geschichte Israels anguckst, dann stellst du fest, dass der Mose irgendwann mal total überlastet war und sich ausgeheult hat bei seinem Schwiegervater. Das heißt, er hat nicht geheult, sondern sein Schwiegervater ist zu ihm gegangen und hat gesagt, Mose, du bist doch balabala, so kannst du doch kein Millionenvolk führen. Du musst dir Leute einsetzen, die dir helfen. So, und in diesem ganzen Prozess, da kommt irgendwann mal, da sucht sich Mose dann eben Leute raus aus den Stämmen und dann sagt Gott, und dann werde ich von dem Geist nehmen, der auf dir ist, also ich nehme ein bisschen was von dir weg und tue es auf die anderen drauf. So, jetzt damit habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber so steht es in der Bibel. Der Heilige Geist ist ja kein Pulver oder irgendwas, was ich da wegnehmen und da drauf tun kann oder so. Aber ich denke, das Bild, was Gott hier gebraucht, ist relativ klar. Der Heilige Geist ist nicht überall. Nicht jeder Mensch hat den Heiligen Geist im Alten Testament, sondern der Mose hat ihn. Und damit klar ist, dass die Leute, die jetzt nun neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass die von Mose abhängig sind, weil Mose der von Gott eingesetzte Leiter ist, dann nimmt Gott sozusagen den Heiligen Geist von Mose und legt ihn auf diese Leute. Aber eben auch nur auf die. Und der Rest vom Volk, der hatte eben keinen Heiligen Geist. Deswegen wurden früher die Propheten zum Beispiel auch gesteinigt, die was Falsches gesagt haben. Weil die Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, die hatten weder eine Bibel, warum nicht, war noch nicht geschrieben, Altes Testament, ja. Also die hatten keine Bibel, selbst wenn sie eine gehabt hätten, sie hätten vermutlich nicht lesen können. Und sie hatten keinen Heiligen Geist. Wir hätten die Leute denn prüfen sollen, ob eine Prophetie echt ist oder nicht. Und deswegen hat Gott gesagt, Leute, also wenn hier jemand in meinem Auftrag redet und er redet hier Schwachsinn oder sagt irgendwas Falsches, dann wird dieser Mensch gesteinigt, weil Gott es wichtig war. Neues Testament, da lesen wir davon gar nichts mehr. Im Neuen Testament heißt es, wenn ihr zusammen seid, dann sollen diejenigen, die den Eindruck haben, dass sie ein prophetisches Wort von Gott haben, die sollen reden und dann sollen die anderen darüber urteilen. Und die sollen schauen, ob das von Gott ist oder nicht. Und was passiert, wenn es nicht von Gott war? Also gesteinigt wird er nicht, so viel verrate ich euch. Es gibt auch keine Exkommunikation, keinen Gemeindeausschluss. Das steht gar nichts, was da passiert. Ja, man hat festgestellt, okay, das war jetzt nicht von Gott. Okay, nächstes Mal machen wir es besser. Wir brauchen keine Angst davor zu haben. Jetzt, vielleicht saß mancher vorher da und dachte, ich habe da so einen Eindruck, aber ich weiß nicht, ob der von Gott ist. Aber ich weiß ja, was mit den falschen Propheten passiert ist. Dem Risiko setze ich mich lieber nicht aus. Nee. Oder ihr sagt einfach, ich möchte mich auch nicht blamieren, das verstehe ich auch. Oder weiß es nicht so genau. Aber da dürfen wir auch lernen. Das Neue Testament geht ja ganz natürlich und ganz locker mit dieser Sache um, dass es sagt, okay, diejenigen, die den Eindruck haben, die sollen einfach was sagen und die anderen, die beurteilen das. Die prüfen das, ob das gut ist oder ob sie denken, dass es nicht von Gott ist. Aber diese Ströme, die sollen fließen von uns. Und das ist genau das, wo jetzt eben diese Beziehung zu Pfingsten kommt. Dieses Wasser soll strömen, dieses Wasser soll fließen. Das ist was Gott vorgesehen hat. Und genau das hat am Pfingsten angefangen. Am Pfingsten sagt Gott, okay, ich schlage ein neues Kapitel auf. Manche sagen, es ist die Geburtsstunde der Gemeinde, kann man auch machen, hat auch eine gewisse Berechtigung. Aber was dort passiert ist, ist, dass Gott gesagt hat, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Über jeden Menschen, der das haben möchte. Jeder Mensch, der das möchte, dem steht Gott selber als Mitbewohner unseres Leibes sozusagen zur Verfügung. Und darüber musst du schon mal ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, was Gott da eigentlich sagt. Gott sagt, wer möchte, zu dem komme ich höchstpersönlich und ich werde in ihm wohnen. Jeder Mensch, der das möchte, kann Gott in sich haben. Krass, wenn er das vom Alten Testament her betrachtet. Du kannst nehmen, wen du willst, wer Gott begegnet ist, wer irgendeine Begegnung mit Gott hatte, wer irgendwie dem heiligen Gott gegenübergetreten ist, der hatte Angst, blanke Angst. Dem war klar, das überlebe ich nicht. Im Alten Testament heißt, niemand kann Gott sehen und leben. Der heilige Gott und der sündige Mensch, der eben kein reines Herz hat, die vertragen sich nicht. Das geht einfach nicht zusammen. Wir können Gott noch nicht mal gegenüberstehen. Geschweige denn, dass Gott in uns wohnt. Alttestamentlich, vollkommen unvorstellbar. Und jetzt kommt Gott und sagt, wisst ihr was? Ich nehme meinen Heiligen Geist und ich gebe euch den und er bleibt in euch. Bleibend. Ihr braucht keine Angst haben, dass er wieder geht. Paulus formuliert es andersrum. Er sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Umgekehrt, wenn du sein bist, sein Kind bist, dann hast du den Heiligen Geist und er bleibt bei dir. Das ist dein Pfand, dein Anrecht, was Gott dir gegeben hat. Und er wohnt in dir. Das ist was am Pfingsten passiert ist, eine vollkommen neue Dimension von Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist, Gott selber, wohnt in mir. So, aber eben nicht so, mein Schatz. Diejenigen, die den Film gesehen haben, die wissen jetzt, um was es geht. Also nicht, dass wir das für uns behalten, dass wir da ganz verbissen dran festhalten und sagen, so, das ist meins, das gehört mir, das lasse ich auch nicht mehr raus. Sondern jetzt sagt Jesus, das soll ein Strom fließen von uns. Ich möchte, dass dieser Strom aus euch rausfließt. Ich kann mal gucken. Genau. Ich habe hier was mitgebracht. Vielleicht können wir noch ein bisschen dunkler machen, man sieht es nicht so wirklich gut. Also das sind Steine und auf zwei von diesen, oder ein bisschen mehr, zwei große und ein kleiner und so, da ist was obendrauf. Die sind irgendwie anders. Und wenn du jetzt nicht weißt, was das ist, dann gebe ich hier noch einen kleinen Tipp. Also wer sich mit GPS-Geräten auskennt, also wir sind hier an 31 Grad 27 Minuten Nord und 35 Grad 23 Minuten Ost. Ja, das wisst ihr jetzt vermutlich auch nicht so ganz, aber ich gebe euch noch einen Tipp. Hier unten steht was, minus 423 Meter. Wir sind 423 Meter unter dem Meeresspiegel. Totes Meer, genau. Also was wir hier haben, ist einfach eine Salzkruste auf den Steinen. Jeder, der mal im Toten Meer war, weiß, das Besondere am Toten Meer ist, dass es einen extrem hohen Salzgehalt hat. Im Prinzip haben wir eine gesättigte Salzlösung. Nicht mehr trinkbar, aber ganz nett da drin zu baden. Also gibt ganz nette Effekte. Da zeige ich jetzt keine Bilder aus ästhetischen Gründen. Genau, und aus Datenschutzgründen eben auch. Wie auch immer. Also, das Tote Meer, das hat seinen Namen aus einem ganz gewissen Grund. Ja, ich weiß, da hat man irgendwelche Bakterien gefunden, die auch in ganz dickem Salzwasser leben können. Aber der eigentliche Grund, weshalb das Tote Meer heißt, ist, weil da drin nichts lebt. Außer den Bakterien eben. So, das Tote Meer ist tot. Und was ist nun das Besondere am Toten Meer? Das Tote Meer hat einen Zufluss, nämlich den Jordan. Gut, ich gebe zu, da, wo der Jordan ins Tote Meer fließt, ist der Jordan nicht mehr so ganz sauber. Aber an seiner Quelle ist der Jordan richtig schönes, klares Trinkwasser. Und dieses Wasser fließt ins Tote Meer hinein. Aber was das Tote Meer nicht mehr hat, es ist der tiefste Punkt der Erdoberfläche. Und wisst ihr was? Es geht nicht mehr tiefer. Und weil Wasser immer nach unten fließt, hat das Wasser keine Chance mehr, aus dem Toten Meer rauszukommen. Außer, dass es eben verdunstet. Und wenn das Wasser verdunstet, mache ich keine Chemie-Nachhilfestunde, dann bleiben die Salze im Wasser. Und deswegen ist das salzig. Und weil das Salz dann eben schon so viel ist, dass es gesättigt ist, fängt es eben an, hier auszukristallisieren, sich in einen Stein niederzuschlagen. Was will ich damit sagen? Wenn du nur den Segen Gottes nimmst, ihr kennt die christlichen Vögel, die machen gib, 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 gib. Oder dann gibt es noch das schwäbische Brustschwimmen, kennt ihr vielleicht auch. Oder eben auch die vier Fälle, ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier. So, wir möchten gerne haben, wir möchten möglichst viel Segen haben. Wir möchten, dass der Segen zu uns fließt. Ist im Prinzip nicht so ganz falsch, aber wenn du das so machst wie beim Toten Meer, dann hast du ein Problem. Dann wirst du irgendwann mal ungenießbar und dann wirst du tot, weil das Wasser nur noch reinfließt und keinen Abfluss mehr hat. So, wenn du, und Jesus spricht hier von lebendigem Wasser, und das ist wichtig, dass wir es verstehen, lebendiges Wasser in der Bibel ist fließendes Wasser. Stehendes Wasser ist nicht lebendiges Wasser. Und Gott bietet uns lebendiges Wasser an. So, wenn du lebendiges Wasser sein möchtest, dann ist wichtig, dass das Wasser nicht nur in dich reinfließt, sondern dass es auch aus dir rausfließt. Und sonst fängst du an zu stinken. Solange bis der Salzgehalt so hoch ist, dass gar nichts mehr wächst, dann stinkt es auch nicht mehr. Aber ansonsten, wer von euch so ein Fass vielleicht hat im Garten oder irgend so einen Tümpel, der nicht so wirklich gut durchlüftet ist und so und der nicht wirklich einen Abfluss hat oder so, dann riecht es schon mal ein bisschen streng. Und wenn du nicht stinken möchtest und wenn du ein Wasser sein möchtest, was nicht letztendlich den Tod bringt, also wenn du ein paar kräftige Schlücke aus dem Toten Meer nimmst, das kann lebensbedrohlich sein, so viel Wasser, wie du da, so viel Salz, wie du da mit dir aufnimmst. Wenn du das nicht sein möchtest, dann brauchst du einen Abfluss. Da muss der Heilige Geist auch was aus dir rausfließen können. Genau. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir Menschen werden, die einen Zufluss haben, nämlich bei ihm, die von ihm empfangen, lebendiges Wasser, die auch den Heiligen Geist von ihm empfangen, aber dass wir auch was weitergeben. Er möchte, dass wir was weitergeben. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen was erzählen von der Konferenz, wo wir waren. Eine Predigt war von Johannes Schneider, das ist der älteste Sohn von Peter Schneider und Leiter vom Theologischen Seminar in Berühr. Und er hat dort eine ganz interessante Predigt gehalten über den Stab Mose. Also ging, glaube ich, nicht die ganze Predigt über den Stab, aber das ist so das, was ich euch heute weitergeben möchte. Da sagt er, als Mose auf diesem Berg war, das sagt Gott irgendwann mal zu ihm, weil Mose ja so mit Gott argumentiert hat und gesagt hat, du, ich kann das nicht und such dir jemand anders und so. Und dann sagt Gott zu ihm, was hast du in deiner Hand? Und wer weiß, was Mose antwortet? Einen Stab. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt pass mal gut auf, nimm diesen, deinen Stab und tu damit Wunder. Und dann einigt sich Gott mit Mose irgendwie, oder das heißt, Mose einigt sich mit Gott. Und dann geht er los und ein paar Verse weiter, da heißt es, und Mose nahm den Stab Gottes. Und dann war es nicht mehr sein Stab. Und Johannes hat es so uns ausgelegt, dass wir haben vorher von geistlichen Gaben gehört. Thomas hat uns das neu ins Gedächtnis gerufen und ich möchte euch bitten, streckt euch danach aus, diese übernatürlichen Gaben sind was, was wir unbedingt brauchen, persönlich und auch als Gemeinde. Aber Gott hat uns auch natürliche Gaben gegeben, er hat uns auch solche Stäbe gegeben. Und auf deinem Stab, da steht vielleicht was drauf wie Gastfreundschaft. Oder da steht was drauf wie zuhören können. Oder steht was drauf wie Hilfsbereitschaft. Was auch immer auf deinem Stab draufsteht, was Gott dir gegeben hat, was du kannst, was dein Handwerkszeug ist, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du dich in den Dienst Gottes stellst, dann nimmt Gott diesen deinen Stab und benutzt ihn auf natürliche und auf übernatürliche Weise. Und ich würde mir wünschen, dass wir so eine Gemeinde sind, dass wir unsere natürlichen Gaben einsetzen, wo es nur geht, und dass wir damit Reich Gottes bauen. Und dass wir dazu die übernatürlichen Gaben nehmen, die Gott uns gibt, und den Menschen dienen, mit denen wir zusammenkommen. Und ich möchte euch echt ermutigen, dieses Pfingsten mal für euch persönlich zu nehmen, zu sagen, okay Gott, erstens, ich möchte meine natürlichen Gaben für dich einsetzen. Ich möchte, dass dieser Stab, den du mir gegeben hast, dass der für dein Reich was bewirkt. Und dass du mir zeigst, wie ich mit diesen natürlichen Gaben, die du mir gegeben hast, dein Reich bauen kann. Und ich bin sicher, der Heilige Geist, der in euch wohnt, der wird euch Hinweise geben, wie ihr das machen sollt. Und wenn du sagst, ich habe aber den Heiligen Geist noch nicht, weil ich bin eigentlich noch gar nicht Gottes Kind, dann ändere das. Dann sag, Herr Jesus, komm du in mein Leben, ich gebe dir meine Schuld und du gibst mir ewiges Leben. Und wenn du das in Gemeinschaft mit jemand anderem machen willst, wenn du da ein Zeugen dafür möchtest, dann komm einfach nachher zu mir oder zum Alex, zum Thomas oder zu sonst jemandem, dem du vertraust. Und dann können wir das gerne miteinander machen. Aber wenn du den Schritt schon getan hast, dann ist der Heilige Geist in dir und dann wird er dir zeigen, wie du deine natürlichen Gaben einsetzen kannst. Und dann setze ich doch mal heute im Laufe des Tages oder morgen, wir haben ja noch einen Feiertag, morgen ist ja nochmal schulfrei und arbeitsfrei und alles. Und da können wir morgen nochmal darüber nachdenken und diese Bibelstellen lesen, 1. Korinther 12, 1. Korinther 13, 1. Korinther 14, wo Paulus ein bisschen was über diese Gaben schreibt und uns ein bisschen inspirieren lassen, was Gott denn alles für die Gemeinde vorbereitet hat. Und zum Beispiel Heilung. Dass ihr nicht nur Gesundheit sagen könnt, sondern dass ihr Gesundheit aussprechen dürft. Ehrlich, wir brauchen das. Wer von uns kennt keinen kranken Menschen in unserer Umgebung? Also meine Hand ist unten. Wir brauchen Heilung. Wir brauchen Menschen, die von Gott Heilung weitergeben können. Wer von euch hat schon mal Gespräche geführt mit Menschen, wo er gesagt hat, jetzt wird mich der Schlüssel interessieren, wie ich dieses Gespräch rumdrehen kann? Wie ich irgendwas sagen kann, was diesen Menschen dazu bringt, darüber nachzudenken, was Gott ihm wirklich sagen möchte. Wie viele Menschen haben das schon mitgemacht in so einer Seelsorgesituation, und damit möchte ich noch nicht mal irgendwas Professionelles meinen, sondern wo Menschen euch was anvertraut haben, wo ihr den Eindruck hattet, ja, ich höre, was du sagst, aber ich glaube, dein Problem liegt eigentlich woanders. Und wo wir eigentlich dankbar wären, wenn wir den Einblick hätten, den Jesus hatte, der durch die Menschen durchgesehen hat und der einfach genau gewusst hat, wo das Problem war. Der Menschen manchmal so von der Seite angeschossen hat, wo du denkst, Jesus, was hat es jetzt mit dem Gespräch zu tun? Aber Jesus, der geht zum Teil gar nicht auf das ein, was die Menschen vorgeben, was wichtig ist, sondern der packt sie an dem Punkt, wo es wirklich zählt. Wie wichtig wäre es da, einfach so ein Wort zu haben, wo wir erkennen, wo es wirklich weitergeht. Oder Menschen durch ein prophetisches Wort zu dienen, ihnen zu helfen. Oder Wunder zu tun. Oder Zungenrede auslegen zu können. Oder ein Wort der Weisheit. Oder was Paulus auch sonst noch schreibt. Wie wichtig ist es für den Leib Christi, diese Gaben zu haben? Und ich möchte euch ermutigen, streckt euch aus. Ihr braucht keine Angst zu haben. Gott wird euch in seiner Weisheit das geben, was zu euch passt und womit er euch benutzen möchte. Und es wird bei dir was anderes sein als bei mir. Und unser Gemeindeverband, finde ich, lebt wie keiner andere, den ich so kenne, von der Vielfalt, die es dort gibt und von der Unterschiedlichkeit. Und der Leib Christi, ich finde es so klasse, dass wir sehen dürfen, wie der Leib Christi so vielfältig ist. Und deswegen, sei mal ganz entspannt, aber bitte Gott darum. Wir haben es heute gehört und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass Gott das wirklich zu uns sagen wollte, dass manche sagen, ja, brauche ich nicht. Ich habe doch eigentlich schon alles. Und ich möchte dich einfach bitten, mal darüber nachzudenken und dich von Gott inspirieren zu lassen. Und Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, er schreibt nicht, ja, die Gaben sind nicht so wichtig, sondern er sagt, eifert nach den Gaben. Kennt ihr die Zeloten? Habt ihr schon mal von den Zeloten gehört? Wem sagt das gar nichts? Sonst erkläre ich es ganz kurz ein bisschen. Müsst ihr euch sehen. Die Zeloten waren eine Gruppe in Israel. Wir würden heute sagen, so die Taliban von damals. So die ganz Radikalen. Diejenigen, die ganz verbissen ihre Ziele verfolgen. Das waren die Zeloten damals. Und die hatten diesen Namen von dem griechischen Wort. Im Englischen gibt es das auch noch. To be zealous. Also jemand, der ganz... zealous. Money. Nein, zealous. Zeal. Eifer. Aber egal. Also jemand, der jedenfalls mit allem, was er hat, irgendein Ziel verfolgt. Und das waren die Zeloten. Und das ist das Wort im Griechischen, was Paulus hier verwendet. Dass wir eifern sollen nach den Gaben. Nicht so, oh Gott, wenn du möchtest, kannst du mir auch noch ein bisschen was geben. So, wenn es nicht so viel Mühe macht. Ansonsten kommen wir eigentlich schon ganz gut klar. Sondern dass wir sagen, Gott, wir wollen das haben. Nicht für uns, sondern wir wollen es weitergeben. Wir wollen, dass dieser Strom fließt und dass wir den Menschen dienen können in unserer Stadt. Zum Abschluss bloß, dass ihr seht, welche Dimension sowas haben kann. Ihr seid hier in der Ekklesia-Gemeinde. Habt ihr vielleicht nicht gewusst, ist aber so. So, die Ekklesia-Gemeinde, die wurde gegründet, natürlich von Gott, klar, nein, von einem Mann, der hieß Hermann Zeiss. Hermann Zeiss, der stammte aus Untertürkheim, hier irgendwo in der Nähe von Stuttgart, und der hatte aber später dann so er hat Rasierklingen hergestellt und hat in Solingen gewohnt. Und dort wurde er von Gott gebraucht. Ich möchte jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber eines der herausragenden Dinge in seinem Dienst war, dass Gott ihm die Gabe der Krankenheilung geschenkt hat. Und wisst ihr was? Es sind viele Leute gekommen, die gesagt haben, also Hermann Zeiss hatte schon eine besondere Art zu predigen. Ist auch so, er war sehr, sehr grob, sehr direkt, schwäbisch, freundlich. Also schwäbisch freundlich meine ich jetzt, falls ihr wisst, was ich meine. Und der hatte Ecken und Kanten. Und ich glaube, das war nicht der Grund, weshalb die Leute gekommen sind, sondern viele, viele Leute sind gekommen, weil sie entweder geheilt werden wollten oder weil sie sehen wollten, wie andere geheilt werden. Und Hermann Zeiss hat damals ohne Werbung die Donauhalle gefüllt. Warum sage ich das? Weil dieser Mann bereit war, eine Gabe, die Gott ihm gegeben hatte, einzusetzen. Und die Menschen sind gekommen wegen den Heilungen. Und was haben sie erlebt? Sie haben auch Heilungen erlebt, aber das war in den Veranstaltungen nicht das Wichtigste. Sie haben eine Predigt erlebt über das Evangelium. Sie haben gehört, dass Gott sie liebt. Die sind wegen den Heilungen gekommen von mir aus, aber sie sind gegangen und hatten gehört, dass Gott sie liebt. Und viele haben sich entschieden. So, Gott möchte die Aufmerksamkeit der Menschen erlangen. Warum hat Jesus Menschen geheilt? Weil er sie geliebt hat. Amen. Bin ich bei euch? Natürlich heilt Gott die Menschen, weil er sie liebt. Aber Jesus hat die Menschen auch geheilt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Damit die Menschen zuhören. Und Jesus hat prophetisch gedient, Jesus war vom Heiligen Geist erfüllt und weil er in der Kraft des Heiligen Geistes gedient hat, deswegen sind viele Menschen gekommen und haben eine ganz, ganz einfache Botschaft gehört. Und das würde ich mir auch bei uns wünschen, dass Menschen kommen aus Laupheim und der Umgebung und dass sie sagen, die sind vielleicht ein bisschen seltsam, die machen das anders, als ich das gewohnt bin bei uns und keine Ahnung und das gefällt mir vielleicht nicht, aber da ist eine Kraft da. Und dann kommen sie und dann hören sie das Wort Gottes. Und dann stellen sie fest, dass Gott sie meint und dass Gott sie liebt. Und dann geben sie ihr Leben Jesus und kriegen ewiges Leben. Ich würde mir wünschen, dass der Segen in unsere Gemeinde nicht nur reinfließt, sondern dass er rausfließt. Und dass wir Menschen erreichen. Und deswegen, letztes Bild hier. Ja, was ist denn los? Sag gleich was zu dem Bild. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Den Vers hatten wir vorher schon mal. Dieses Bild, was ihr hier sehen könnt oder auch nicht, das ist eine festlich gedeckte Tafel mit Stühlen an beiden Seiten und eben gedeckt mit schöner Tischware und mit Gläsern und Tellern und so und einer schönen Blumendeko in der Mitte und alles. Und oben sind zwei Hände, die uns einladen, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Und Gott sagt, komm. Der Geist, der Heilige Geist sagt, komm. Die Braut, wer ist das? Die Gemeinde, sagt, komm. Und wer es hört, der soll sagen, komm. Hallo? Nur mal nachdenken. Also der Geist sagt, komm. Die Gemeinde sagt, komm. Und diejenigen, die es hören, die sagen, ich komme, oder? Das wäre doch normal. Aber nein, der es hört, der sagt auch komm, weil erst kommt er und dann lädt er andere ein. So, und wer da dürstet, der komme und das Wasser des Lebens umsonst. So, jetzt bekommen wir eine Einladung an Gottes Tisch. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr was macht. Manche von euch kennen das vielleicht. Habt ihr schon mal eine Einladung bekommen von einem Amerikaner oder von einem Franzosen oder eine richtig edle Einladung vielleicht auch von einem Deutschen? Da steht manchmal was drauf. Kennt ihr diese Buchstaben? RSVP? Schon mal gehört, gesehen? Genau. Bitte antworten Sie. Oder auf Deutsch heißt es UAWG. Das finde ich jetzt nicht so schön, weil da gab es früher mal so eine Sendung auf, keine Ahnung, SWR4 oder irgendwo, was jetzt nicht ganz mein Musikstil war. Gott möchte, schreibt niemand, gell? Ehrlich. Doch, bei richtig edlen Einladungen siehst du das. Da steht es entweder auf Deutsch oder wenn es richtig edel ist, steht es auf Französisch drauf. So, Gott gibt uns eine Einladung und er möchte, dass wir ihm antworten. Meine Mutter hat gestern erzählt, sie wollte irgend so ein Verwandtentreffen mal organisieren. Und dann hat sie gesagt, okay, wir gehen da in irgendein Gasthaus, aber das Gasthaus muss ja irgendwie auch reserviert werden und so. Also dann und dann ist der Termin, bitte schreibt mir, ob ihr vorhabt zu kommen. UAWG. Bitte meldet euch. Und dann hat sich niemand gemeldet. Und dann hat sie das Treffen abgesagt. Und dann hat sie die Leute getroffen und haben gesagt, ja, wieso findet es nicht statt? Sagt sie, hat sich niemand gemeldet. Ja, das war doch klar, dass mir kommt. Dumm gloffer des. So, also Gott sagt, komm an meinen Tisch. Und was er jetzt von dir möchte, ist, dass du eine Antwort gibst. Dass du sagst, ich komme. Ich esse mich satt. Ich nehme allen Segen, den du mir gibst. Aber, und jetzt denk bitte an das Tote Meer, ich möchte nicht zum Toten Meer werden. Ich möchte da vielleicht mal hingehen als Tourist, das ist erlaubt, aber ich möchte kein totes Meer werden. Was ich möchte, ist, dass ich ein lebendiges Wasser bin. Okay, ihr dürft euch noch überlegen. Nicht vorschnell die Hände heben. Ja.
Ich habe die ganze Zeit Bild, ja. Wo ich immer denken musste, das ist mein.
Ja, dann macht es.
Also das mit diesem Wasser und dem Garten, das Wasser von der Regenrinne läuft in die Regentonne, die füllt sich und wenn man es dann drin lassen, dann stehen sie.
Genau.
Genau. Und unsere Bohnen und so, und die wachsen dann und alles wächst und gedeiht und
Genau. Sehr gut. Das ist genau das Bild. Also ich denke, sie hat es verstanden und ich hoffe, bei euch ist es auch angekommen. Wenn das Wasser in der Regentonne drin bleibt, dann fängt es an zu stinken. Aber wenn wir anfangen, dieses Wasser zu verteilen, sei es nur mit der Kanne oder mit dem Schlauch oder was weiß ich, wie wir das jetzt dann auch machen, dann wird es Leben, dann wird es Wachstum, dann wird es ein Segen für andere Menschen. Und das wünsche ich uns allen. So, und jetzt würde ich gern eins tun. Ich möchte, dass wir das jetzt gleich machen. Aber das ist eine persönliche Geschichte. So, wir werden jetzt einfach eine Zeit still sein, wo ich euch einfach bitte, Gott eine Antwort zu geben, wo ihr mit Gott redet, wo ihr vielleicht auch zuhört. Also wisst ihr so, kennt ihr so Gespräche, wo bloß einer redet? Das ist nicht so erquicklich. Also lasst Gott auch mal die Chance, zu euch zu reden. Vielleicht wird Gott jetzt auch noch was zu uns allen sagen. Dann hab einfach den Mut, das auch dann auszusprechen, wenn du den Eindruck hast. Aber ich gehe mal davon aus, dass Gott zu den allermeisten von uns jetzt einfach ganz persönlich reden wird und dass er dir sagen wird, hör mal, das ist der Stab, den ich dir gegeben habe. Ganz natürliche Gaben, die du einsetzen kannst. Und ich sage dir jetzt, wie du das machen kannst. Oder ich sage dir jetzt einfach, rechne damit, dass ich es in der nächsten Zeit tun werde. Oder Gott wird dir vielleicht auch was Übernatürliches schenken oder was auch immer. Und wenn Gott nichts sagt und du auf dem Herzen hast, Gott was zu sagen, dann sag ihm das doch. Sag ihm, dass dir das alles irgendwie zu viel ist und dass du Angst hast und dass du nicht weißt, ob du das hinkriegst und so. Und dann lass ihn zu dir reden, lass ihm dir Mut machen. Aber lass uns Gott eine Antwort geben und lass dir im besten Fall sagen, Gott, ich bin bereit. Ich bin bereit, mich dir zur Verfügung zu stellen. Ich bin bereit, das Wasser, was du in mich reingegeben hast, zu verteilen. Und wisst ihr was? Wir werden nicht leer laufen. Wir werden nicht trocken laufen. Gott wird nachfüllen. Diese Quelle in uns, hat er gesagt, die wird sprudeln bis ins ewige Leben. Die wird nicht aufhören. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du weitergibst, dass du am Ende zu kurz kommst oder dass du trocken bist. Lass uns Gott jetzt einfach eine Antwort geben. Und ich werde von hier vorne dann noch ein abschließendes Gebet sprechen.